In der heutigen Episode begrüße ich Pascal Brunner. Er ist beim Beratungsunternehmen Campana & Schott in der Rolle von Practice Lead Modern Work tätig. In dieser Funktion betreut er unter anderem Kunden nachhaltig in der Arbeitstransformation. Dabei setzt er auf die Unterstützung der kompletten Microsoft-Palette. In diesem Umfeld fühlt er sich sowieso außerordentlich wohl. Das zeigt auch die Auszeichnung als Microsoft MVP 2023. In diesem Jahr hat er auch sein Personal Branding mit dem Slogan «Connecting the Dots» aufgebaut. Und auch über das werden wir reden. Aber zuerst herzlich willkommen, Pascal. Schön, bist du da.
Hoi Adi, danke vielmals. Schön, dass wir da sind.
Ich habe versucht, zusammenzufassen in kurzen Worten, was du alles machst. Hast du mir nicht einfach gemacht, weil bietet ganz viele Sachen habe ich gefunden, die du hast. Sag mal, in der Breite stimmt es für dich, was ich da zusammengefasst habe, oder willst du noch etwas gerne ergänzen?
Nein, ich glaube, das passt bestens. Microsoft 365 ist so mein Zuhause.
Das ist doch schön, ja. Ins Detail aber, das gehen wir ja jetzt in dieser Episode. Aber wie immer starten wir eigentlich mit drei schnellen Fragen, oder dürfen ein bisschen länger sein. Vielleicht für die erste Frage muss ich vielleicht noch ein bisschen Kontext für die Hörerinnen geben. Du hast sehr früh angefangen, Hockey zu spielen. Und es war eine grosse Leidenschaft von dir. Du warst auch in den U-Nationalteams sicher gewesen. Wenn ich heute jetzt eine gute Fee wäre und du dürftest heute entscheiden, willst du die heutige Situation, wie sie heute hast, oder willst du Profi-Hockeyspieler sein? Was würdest du wählen?
Sehr schwierige Frage. Die Frage habe ich mir gerade vor ein paar Wochen mal wieder gestellt. Hey, aber ich bin voll zufrieden, so wie es gekommen ist. Ich glaube, Hockey war eine mega coole Lebensschule. Ich bin aber auch maximal happy, was ich heute machen darf. Von dem her ist es gut, so wie es ist.
Das ist doch schön, ja. Wäre wahrscheinlich nicht gut gewesen, wenn du gesagt hast, ja, Hockey spielen wäre gut, dann müssten wir wahrscheinlich nachher mal zusammenhocken. Wie könnte man vielleicht genau. Dann hinkommen? Im Business-Kontext kommt man ja auch immer Tipps über. Die guten Tipps bleiben einem und auf die baut man auch auf. Aber hat dir vielleicht mal jemand einen schlechten Tipp gegeben, wo du gesagt hast, zum Glück habe ich den nicht befolgt oder ich habe ihn leider befolgt, aber würde ihn jetzt nicht mehr befolgen?
Gute Frage. Ich hätte gesagt, gerade am Anfang, als ich gestartet habe mit LinkedIn und so, sind viele Sprüche und so weiter gekommen. Dort bin ich glaube froh gewesen, dass ich nicht auf die Sprüche gelassen habe, sondern auf mein inneres Ich und quasi so ein das grosse Ganze gesehen habe.
Was haben die Sprüche denn beinhaltet? Also irgendwelche Tipps oder sagen, ja, es ist zu viel oder in welche Richtung sind die gegangen?
Ja, ich glaube, es ist so, ich habe angefangen vor 5-6 Jahren, das ein bisschen aktiver zu betreiben und dort habe ich dann viel gemerkt, dass es halt so ein bisschen das Belächeln war.
Okay.
Weil es mir nicht gewöhnt war im Umfeld. Und ich glaube, von dort her dann eher so ein bisschen das Belächeln, was willst du jetzt Influencer werden oder wie auch immer.
Okay.
Eher ein bisschen auf dieser Schiene. Aber da bin ich, glaube ich, glücklich, dass ich nicht auf die Stimme gelassen habe.
Das glaube ich auch. Ich meine, eben, wenn man dich verfolgt, auch auf LinkedIn, da hat es sehr viele gute Inhalte drin. Wir kommen dann nachher auch von deinem Personal Branding, wo auch coolen Content erstellt hast, wo wir sicher auch darüber reden können. Jetzt aber zuerst noch die letzte Frage. In diesem Segment hast du auch ein Thema, hast du wahrscheinlich, oder welches Thema ist es, das dich sehr interessiert, aber du noch nicht Zeit gehabt hast, einen Deep Dive zu machen?
Ich bin momentan am Kosovo-Albanisch lernen.
Spannend.
Dort fehlt mir manchmal Zeit, das so zu vertiefen, wie ich das wirklich würde wollen. Von dem her, ich glaube, das wäre sicher ein Thema, das ich noch mehr vertiefen
will. Das ist spannend. Ich nehme mal an, das hat nichts geschäftlich, sondern ein privates.
Genau.
Okay, ja. Genau. Sehr spannend. Ich bin gerade dieses Jahr im Kosovo an einer Hochzeit gewesen, im Sommer. Ich kann dir aber leider nicht mehr mitgeben, als du wahrscheinlich schon kennst.
Ja, das ist doch super.
Genau. Ja, schön. Dann sind wir da schon das erste Segment durchgehuscht und wir gehen mal ein bisschen zurück und schauen auf deinen Background. Woher kommst du? Oder was hast du alles gemacht, bis du in der jetzigen Position bist? Und ich würde sagen, du darfst einfach mal starten. Dort, wo du sagst, dort haben sich vielleicht auch gewisse Weichen gestellt. Das muss nicht irgendwie mit der Ausbildung. Darf auch schon vorher starten. Und ich würde einfach zwischendrin immer wieder Fragen stellen oder meinen Kommentar zugeben.
Super. Ja, aufgewachsen bin ich in Steinhaus im Kanton Zug. Ich glaube, dort ein sehr ausprägendes Umfeld gehabt, ein sehr spannendes Umfeld gehabt. Wie du gesagt hast, habe mit 6, glaube ich, angefangen, Eishockey zu spielen beim EVZ. Das war eigentlich dann so meine Passion gewesen, bis in die Jugend hinein. Und wie ich vorher schon eingangs gesagt habe, ist das wirklich so ein bisschen die Lebensschule gewesen, die ich durfte durchleben, wo man lernt gewinnen, verlieren im Team. Einzelne Personen muss man sich gleich können durchsetzen. Ich glaube, das ist sehr, sehr prägend gewesen, auch für meine Persönlichkeit heute. Demher ist das, glaube ich, sicher so eine von diesen spannenden Stationen gewesen, jetzt rückblickend, wo man so im Kindesalter gar nicht wirklich wahrnimmt, aber jetzt zurückschaut, so, hey, mega cool, habe ich das dürfen machen, oder haben das auch meine Eltern ermöglicht für mich. Und ja, dann habe ich dann mit 15, 16 ist so ein bisschen eben dann die Entscheidung gekommen, eher Beruf oder Sport. Für den Sport hat es nicht ganz gelangt. Mhm. Habe dann mich entschieden, Mediamatik zu lernen, bei der Bildungszug. Dort auch mega entspannte Lehre gewesen, weil es ein Lehrverbund ist. Das heisst, ich kann eigentlich schon in der Ausbildung bei drei unterschiedlichen Unternehmen dürfen hineinschauen, in unterschiedliche Branchen, Grössen und so weiter gestartet bei der WWZ. Mhm.
Genau. Das ist übrigens spannend, wenn ich da darauf einhaken darf. Dort ist unser Weg deckend gewesen. Also, ich bin auch Bildungszug, Mediamatiker.
Ah, mega cool.
Genau, ja. Habe ich auch gesehen, bei der Vorbereitung auf den Podcast und habe ein bisschen schmunzeln will. Ja, genau.
Ja, wir kennen uns ja auch. Ich weiss nicht, ob dich magst erinnern vom UK.
Ja. Ich weiss nicht, bist du bei mir im UK gewesen, ja, oder bei einem von unseren Kollegen?
Ja, genau, ich war bei dir gewesen. Okay. Ich glaube, dort der UK, wo es um Webseiten.
Das ist so, ja. Nein, das habe ich schon noch gewusst, aber ich bin nicht mehr ganz sicher, ob du bei mir gewesen bist. Und halt eben müssen lachen, dass du auch bei Bildungszug gewesen bist. Und wie du vorher auch gesagt hast, ich finde das eine wirklich tolle Erfahrung, dass man wirklich an verschiedenen Orten rein sieht, eben verschiedene Grössen, verschiedene Branchen auch. Das hast du wahrscheinlich auch erlebt in der Schule. Alle, die nicht Bildungszug Lernende gsi sind halt einfach in einem Bereich meistens sind gsi. Und bist jetzt auch in einer grossen Unternehmung gsi, wo mehrere Abteilungen bieten und ich habe das sehr geschätzt, ja.
Ja, absolut. Vor allem, ich glaube, man lernt früher dann schon sich immer wieder in ein neues Umfeld müssen reinzugeben. Ja. Man hat unterschiedliche vorgesetzte Personen, andere Kulturen in einem Unternehmen. Und ich glaube, das sind so viele Aspekte, wo ich mega wertgeschätzt habe, dass ich die Ausbildung machen konnte. Mhm.
Du bist eben bei WWZ bist du gsi. Jumperlin habe ich gesehen. Richtig. Und BP.
Richtig, BP ist schon das vierte Jahr gewesen. Ja. Auch super spannend gewesen, so eigentlich kompletter Switch von eher national zu einem internationalen Unternehmen, auch ganz andere Dimensionen.
Glaube ich.
Von dem her sehr breite Ausbildung dürfen geniessen.
Sehr schön, ja. Und was ich spannend gefunden habe, du bist nach der Lehre, hast du eine weitere Stelle gefunden, die immer noch Mediamatiker geheiss hat, das hat es irgendwie bei mir so gar nicht gegeben. Ist vielleicht auch noch in der Anfangszeit gewesen. Nachdem wir fertig sind mit der Lehre, haben wir keine Mediamatikerstelle gefunden. Da hat man sich eigentlich mehr spezialisiert. Wie ist denn das gewesen? Du bist beim Kantonsgericht gewesen, oder?
Ja, genau. Im Kantonsgericht da quasi. Ja, genau. Drehst du ab.
Genau.
Beim Kantonsgericht in Luzern, dort dürfen die Mediamatikerstelle annehmen. Wo, ja, ich auch sehr spannend gefunden hatte, dass das so explizit ausgeschrieben war, weil für mich ist auch so, entweder gehe ich nachher eher kaufmännisch, grafisch oder Informatikbereich, aber eigentlich sehr spannend war, dass ich so das gerade durfte weiter ausüben und hat auch wirklich so die ganzen Kernelemente beinhaltet vom Mediamatiker und dann aber schon auch gemerkt habe, gerade beim Kantonsgericht so irgendwie so mehr richtig die technische Seite oder dann auch eben mehr so ein bisschen in Richtung die Projektleiter Rollen können einschleifen, dass das ist, was mir sehr Spass macht.
Ja, ich glaube, das ist ja auch immer etwas sehr Wichtiges. Oder nach der Lehre ist ja noch einmal dann eine andere Welt. Eben, du hast zwar vorher schon in verschiedene Firmen hineingesehen, aber nachher bist du nicht mehr der Lehrling, sondern bist wirklich angestellt. Und dann muss man sich auch noch einmal seinen Weg noch einmal ein bisschen finden. Und das ist ja, glaube ich, gerade gut, wenn man dann wirklich merkt, das ist es, eben jetzt eben richtig projektbasierte Umfeld und das ist so ein bisschen der Wechsel gewesen. Ich habe gesehen, du hast in dieser Zeit, glaube ich, noch den Bachelor angefangen sogar, oder?
Ja, genau, also ich habe dann Berufsmatura nachgeholt, die habe ich dort während der Ausbildung noch nicht gemacht. Ich habe dann berufsbegleitend die nachgeholt und habe dann, etwa eineinhalb Jahre nach der Ausbildung dann mit dem Bachelorstudium bei der ZHW in Informatik noch angefangen.
Ja, sehr spannend, ja. Ja, und nachher hat sich der Weg so gegeben, sage ich jetzt einmal, in die Richtung vom Projektumfeld. Und ich habe recht gestaunen gehabt, muss ich sagen. Du bist ja zu Nova Capta, heisst es.
Nova Capta, genau.
Nova Capta, okay. Genau. Was ich recht gestaunt habe, du bist im 18. als Junior Business Consulting reingekommen und wo du gegangen bist im 23.
Genau.
Bist du unter anderem auch in der Geschäftsleitung gewesen.
Ja, das ist richtig.
Richtiger Sprint reingelegt.
Ja, aber wirklich. Krass. Ich hatte dort damals einen mega coolen Mentor gehabt, auch der Andi. Ist so gewesen, dass Novacapt eigentlich frisch in die Schweiz gekommen ist. Als der Standort dann in der Schweiz aufgebaut haben und ich eigentlich von Anfang an mit dabei sein durfte.
Ja.
Durch das eine enorme Lernkurve durfte anlegen, extrem gefördert und auch gefordert worden. Und ja, bin dann sehr glücklich und auch ein bisschen stolz gewesen, dass ich dann 2021 in die Geschäftsleitung gekommen bin. Genau.
Sehr cool. Ihr habt euch, ist das dort so der Ohr gewesen, wo du, jetzt nicht als Anwender, sondern auch als Berater mit Microsoft in Berührung gekommen bist? Oder hat es vorher schon gewisse Berührungspunkte gegeben?
Nein, das war wirklich eigentlich so ein bisschen der Zeitpunkt gewesen. Klar, irgendwie vorher hat man sich schon ein bisschen auseinandergesetzt gehabt, aber beispielsweise Teams und so hat es dort ja auch sogar noch nicht gegeben.
Ja, ja.
Haben dann dürfen gerade im ersten Jahr einen Ausbildungspfad bei der Microsoft noch dürfen durchlaufen. Das hat Modern Seller geheissen. Wo man eigentlich so ein bisschen Produktschulungen direkt von den Microsoft-Produktgruppen bekommen hat. Auch so ein bisschen in Workshop-Leitungen Schulungen bekommen hat, Social Selling eben rund um LinkedIn. Dort hat dann auch das ganze LinkedIn-Game ein bisschen angefangen. Und so bin ich eigentlich Stück für Stück fachlich, aber dann eben auch durch Projekte, halt, die wir dort dann gemacht haben, ja immer mehr in die Technologie reingekommen. Und halt durch das, dass ich auch so früh hat dürfen Verantwortung übernehmen, ist wirklich mega cool gewesen. Hat gerade kurz vor Weihnachten dem Andi nochmals ein grosses Dankeschön gesagt, weil er wirklich so verstanden hat, eigentlich mich als junge Person mega zu fördern, zu früh schon eher ins kalte Wasser zu geben und hat dürfen selber Pitches machen, selber dürfen Projekte leiten. Hat immer so in dem Umfang, dass es ein bisschen zu viel ist, wie eigentlich das, was gerade ist, aber durch das habe ich mich recht gut können weiterentwickeln. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen den Sprint ermöglicht, den du erwähnt hast.
Genau. Ja, eben so ein bisschen der eine Schritt aus der Komfortzone raus. Wenn du vielleicht mit beiden Beinen draussen bist, ist man lost. Aber eben der eine Schritt, der tut eben schon noch gut, dass man auch so ein bisschen selber anfängt zu denken. Und eben,
ja, absolut. Ja, ja, absolut. Und ich glaube wirklich auch das Vertrauen spüren vom Umfeld, dass es okay ist, wenn mal etwas nicht so läuft oder dass es okay ist, wenn man einen Fehler macht. Aber dass das eigentlich so ein bisschen Teil vom Entwickeln ist. Und ich habe das mega inspirierend gefunden, auch wie der Andi das gemacht hat. Und probiere das jetzt auch bestmöglich selber so zu leben.
Ja, sehr schön, sehr spannend. Was ich jetzt noch spannend gefunden habe, vorhin, wo du gesagt hast, eben, dass mit Microsoft auch gewisse Schulungen haben, eben das Social Selling, hast du, glaube ich, genannt, das ist wirklich auch ein Grundpfeiler von dem gewesen, in dem Fall, als Microsoft eigentlich gesagt hat, hey, da sehen wir einen Wert dahinter. Das haben sie wirklich irgendwie auch so als Modul oder irgendwie einen Block auch drin gehabt, in dem Fall.
Ja, genau, es war ganz spannend. Es war so eine Agentur von Amsterdam, glaube ich, sogar, wo sie dann einfach so einen Tagesworkshop gemacht haben.
Okay.
Dort ist ja LinkedIn noch eher so ein bisschen als die Jobplattform angeschaut worden. Ja, und haben dann dort eigentlich so ein bisschen Basics mitbekommen, hey, wie könnte man vielleicht auch gewisse Sachen machen? Haben auch so Challenges bekommen, wie zum Beispiel ein Video am Bahnhof aufnehmen oder solche Themen, also dort ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen. Und schön. So habe ich dann gemerkt, dass mir das mega Spass macht, eigentlich meine Inhalte oder das Wissen, das ich laufend auch aufbaue, auch irgendwie in einem breiteren Publikum weiterzugeben.
Ja, das ist sehr spannend.
Die Grundmotivation gewesen, wieso ich auch mit dem Ganzen angefangen habe.
Schöne finde ich auch, wenn Wissen weitergehst. Einerseits muss es ja relativ kompakt verpacken, was mega gut tut, vor allem jetzt in der Beratung, oder? Kannst ja können schon. Hat man vielleicht früher gemacht, dass irgendwie 100-seitige Konzepte abgeben. Heute ist es eigentlich eher Säck auf den Punkt. Und halt auch, wenn man Inhalt teilt oder Wissen weitervermitteln will, man tut es ja einfach noch einmal festigen für sich selber. Also es ist eigentlich so, auf beiden Seiten, sage ich jetzt mal, ein positiver Punkt. Eben schön, dass die Leute einem sehen und im Optimalfall natürlich auch noch etwas daraus profitieren. Aber für sich selber ist es ja eigentlich auch etwas sehr Positives. Noch nebenzu.
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist so ein bisschen schön, irgendwie kann den Leuten etwas geben oder kann mein Wissen teilen. Gleichzeitig hilft es mir als Person, irgendwie sich als Experte zu platzieren und Vertrauen aufbauen in dieser sage jetzt mal, Community rund um Microsoft 365. Und wenn dann natürlich dort draus raus aus LinkedIn-Anfrage irgendwie noch ein Projekt resultiert, umso schöner oder umso cooler. Ich glaube, das ist dann wirklich so ein bisschen eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
Absolut, ja. Ist ja nicht der einzige Ort, wo du dein Wissen weitergibst. Ich habe noch gesehen, du bist ja auch an der Kaleidos Fachhochschule auch noch tätig, dort als, im CAS-Sinne, Digital Office Management. Was gibst du dort vor allem für Inhalt weiter?
Hey, das ist mega spannend. Das ist aus einem Kontakt von der WWZ entstanden, Kim, damals. Der hat dann das CAS aufgebaut, beziehungsweise mittlerweile ist es MAS mit mehreren CAS. Und dort sind bis jetzt wirklich nur Assistentinnen gewesen. Leider noch kein Mann mit dabei, aber es geht eigentlich darum, Assistentinnen können das Handwerk mit an den Tag zu legen oder mitzugeben, wie sie ihren Tag besser können gestalten können. Ganz häufig eben sind die dann bei C-Level-Personen angehängt, auch bei grossen Konzernen, wo die Mehrheit in der Schweiz hat, jetzt auch wirklich Microsoft 365 im Einsatz haben. Und dort ist so ein bisschen mein Ziel, einfach mal einen Grundüberblick zu geben, hey, was ist mit Microsoft 365 oder mit den Lizenzen, die wir haben, überhaupt möglich. Und nicht nur zu verstehen, was ist möglich, sondern was sind auch so ein bisschen die wichtigsten Best Practices, wie man die Tools dann kann nutzen oder was ist eigentlich überhaupt die Grundvision, die Microsoft so ein bisschen mit an Tag gibt. Weil das ist für die Allgemeinheit halt häufig gar nicht verständlich oder haben es gar nicht so mitbekommen, sondern irgendwie das Unternehmen hat gesagt, wir führen jetzt Teams ein wegen Corona oder was auch immer. Und niemand hat wirklich eine Schulung bekommen oder man weiß nicht wirklich, wie ist das Ganze aufgebaut. Und das ist eigentlich immer sehr ein spannender Tag. Das ist immer ein Tag pro CAS.
Okay.
Wo man dann auch so ein bisschen von den unterschiedlichen Teilnehmerinnen dann halt Erfahrungen gehört.
Ja, sehr spannend, ja. Ist ja der wirklich, deckt sich eigentlich sehr mit deinem Arbeitsalltag einfach, sag jetzt mal, vielleicht der Kommunikation oder man muss vielleicht noch anders adressieren, sage jetzt mal, den Inhalt, aber grundsätzlich eigentlich das, was du den ganzen Tag machst, sage jetzt mal, einfach noch einmal kompakt wahrscheinlich zusammengefasst, oder?
Ja, genau. Okay.
Ja, sehr spannend. Ich habe gesehen, vorher hast du gesagt, eben, es hat eigentlich nur Assistentinnen. Du bist übrigens auch dort, oder? Du bist ja auch im Woman in Tech Switzerland, oder? Bist du auch tätig? Wie ist das dazu gekommen, dass ein Mann das, also dort dabei ist?
Das war ganz bewusst die Entscheidung. Okay. Also ich bin dort vor, glaube jetzt mittlerweile 2,5 oder 3 Jahre angefragt worden.
Ja.
Auch aufgrund von, hey, es wäre cool, irgendjemand so ein bisschen auch Social Media mäßig oder LinkedIn zu haben, für halt gewisse Awareness können zu schaffen. Und wir sind mittlerweile 8 Leute und haben bewusst, die Mehrheit sind natürlich Frauen, was auch ganz wichtig ist. Aber ich glaube, dass man dort so ein bisschen etwas in der Branche kann bewegen, braucht es eben jeden und jede. Und ich glaube eben auch, vor allem auch uns Männer, um vielleicht auch gegenseitig mal so ein bisschen darauf aufmerksam machen oder auch bewusst andere darauf aufmerksam zu machen, hey, das ist vielleicht nicht ganz so korrekt gewesen oder hast schon mal das und das überlegt.
Absolut,
ja. Und darum ist es eigentlich ein bewusster Entscheid von Women in Tech, dass sie dort auch Männer dabei haben.
Ja, finde ich cool. Irgendwann habe ich den Slogan gelesen, ich weiß nicht, ob es auf deiner Webseite war oder irgendein Post, wo es auch heisst, entscheiden oder Fokus auf Skills und nicht auf Gender. Ja, aber ich bin immer sehr Fan davon, eben da gewisse Sachen sogar auszublenden eigentlich, weil eben gewisse Sachen sind einfach nicht entscheidend in der Zusammenarbeit oder auch im Zwischenmenschlichen. Aber ja, finde ich cool, eben, dass du auch so an so einem Ort auch dabei bist. Also,
ja, mega. Und ich habe dort so viel dürfen auch schon lernen oder mitnehmen, wo einem manchmal auch gar nicht wirklich bewusst ist. Und ich glaube, es geht viel auch so ein bisschen um Vorbilder schaffen oder auch eben junge Mädchen können irgendwie weibliche Vorbilder geben, die sagen, hey, schau, ihr könnt auch in die Tech-Branche, ihr könnt auch programmieren, ihr könnt auch Mathe studieren, wie auch immer.
Ja.
Ich glaube, das ist mega wichtig, dass man dort sich bestmöglich engagiert im Rahmen der Möglichkeiten.
Unbedingt, ja, auf jeden Fall, ja. Ja, und jetzt sind wir eigentlich eben geschäftlich, sind wir jetzt eigentlich noch dort stehen geblieben, dass du bis in die Geschäftsleitung aufgekommen bist. Und dann hast du gesagt, ich brauche etwas Neues. Oder hast du einen anderen Grund gehabt, dass du gewechselt hast zu eben Campana und Jot? Ich muss ganz ehrlich sein, vorher den Namen noch nicht kennt, aber ihr seid ja nicht so eine kleine Firma, habe ich gesehen.
Ja, richtig. es ist, glaube ich, ein bisschen Mischung. Ich war bei 5 Jahren dort, habe sehr viel dürfen lernen. Aber einfach so gemerkt, hey, jetzt ist der Schritt für etwas Neues, für etwas Größeres. Mhm. Ich habe schon lange geliebäugelt mit Campana und Schott, weil sie für mich einfach so ein Boutique-Consulting sind oder einfach so sehr hohe Business-Exzellenz haben.
Ja.
Das hat mich gereizt, weil ich das Gefühl hatte, dort kann ich nochmal sehr viel für mich lernen und mitnehmen. Und das ist genau so der Grund gewesen, wie wir dort ins Gespräch gekommen sind. Eben, wir sind 600 Mitarbeiterinnen weltweit in Deutschland hauptsächlich, aber eben auch in Schweiz, Paris, Wien und New York. Und ja, so ein bisschen, unsere Mission ist eigentlich, wir begleiten unsere Kunden in den bedeutendsten Veränderungen in dieser Welt.
Ja, sehr spannend. Eben, ich habe auch viel das Wort Nachhaltigkeit gelesen und Nachhaltigkeit ja nicht nur ausschließlich auf den ökologischen Fokus, sondern halt auch nachhaltig, wenn man etwas einführt, dass dann das eben vielleicht auch bleibt. Also ich hatte dir ja, als ich dich angefragt habe, ob du Interesse hast im Podcast, habe ich auch gesagt, ich bin jetzt nicht der grösste Microsoft-Fan, aber was ich natürlich schon auch muss eingestehen, ist natürlich, die Breite von der Paletten ist immens. Und wie du vorher hast du auch mal gesagt, eben die Verbreitung in grösseren Unternehmen ist eigentlich, ich weiss nicht, ob sie über 90% ist, gehe ich fast davon aus.
Irgendwie. Ich hätte auch gesagt, es gibt ein paar grosse Unternehmen in der Schweiz, die noch auf Google oder so setzen.
Wahrscheinlich Google selber.
Genau, idealerweise. Und ja, aber sonst eigentlich durchwegs ist Microsoft im Einsatz. Ja. Und auch dort ist spannend, bei der Kaleidos irgendwie vor 3 Jahren hat man sich noch fast ein bisschen rechtfertigen, wieso man heute so ein bisschen den Fokus auf M365 gelegt hat. Und heutzutage ist es einfach der Standard.
Ja,
genau. Aber es geht viel um nachhaltige Einführung, wie du sagst.
Mhm. Ja, und eben, ich meine, du hast natürlich auch, wenn du Microsoft einführst, hast du natürlich auch sehr viel Möglichkeit, aus dem breiten Kiosk irgendwie etwas dazu zu ziehen. Sagst, aber ihr habt jetzt da die Power Apps, irgendwie, ob das irgendwie ein Power BI ist, um mehr Reports zu erstellen oder was auch immer. Oder gibt es ganz viele Möglichkeiten? Viele denken ja bei Microsoft vielleicht einfach mal so, ja, ob ich jetzt Excel habe oder Spreadsheet von Google, ist jetzt kein grosser Unterschied, finde ich auch. Aber es geht ja weiter als die Basic Tools eigentlich, oder?
Ja, absolut. Vielleicht da. Das ist ja jemand von Victorinox. Ich glaube, Microsoft 365 ist auch so ein ganz grosses Taschenmesser oder Sackmesser, beziehungsweise gehört man es jetzt nicht Messer nennen.
genau. Hast du gut zugelassen,
muss ich sagen. Genau. Ich glaube, das Spannende und gleichzeitig eben auch das Gefährliche an Microsoft 365 ist einfach, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Und mittlerweile wird es immer besser, aber halt viele Unternehmen haben sich einfach nicht die notwendige Zeit genommen, das richtig einzuführen oder auch konzeptionell richtig zu überlegen. Und dann wird es halt schwierig, wenn du nicht weißt, wenn man sich jetzt den Schraubenzieher oder den Hammer nutzen.
Ja.
Und das macht dann halt eben auch häufig keine nachhaltige Einführung, wenn man dort sich einfach nicht die saubere Zeit nimmt. Und ich glaube, darum ist es auch häufig so ein bisschen verrufig gerade von die letzten Jahre. Aber ich glaube, wie du sagst, ist schon immer wieder beeindruckend, wie es Microsoft schafft, also ein bisschen den neuen Standard zu setzen vom Schaffen jetzt auch wieder mit Copilot oder was alles ansteht.
Ja, absolut. Ja, aber ich meine, bei mir ist es so, ich bin natürlich viel, viel kleiner. Ich setze vor allem auf Google oder auch ähnliche Unternehmungen, die ich kenne, wo kleiner sind, gibt es eigentlich auch beides. Also gibt es auch solche, die sagen, meine Kunden nutzen halt vor allem Microsoft, also nutze ich das auch. Bei mir ist es jetzt einfach, als ich Google habe und natürlich viel Microsoft-Produkte auch nutze in meiner täglichen Arbeit. Aber eben, das ist natürlich auch ein ganz anderer Standard, wenn ich jetzt halt nicht ganz viele rechte Gruppen, sage ich jetzt mal, habe bei mir, oder das nicht muss machen. Auch das ganze Sharing ist natürlich super innerhalb von so einem Ökosystem, denke ich. Also, sehe ich auch in vielen Projekten. Aber wie du sagst, ich habe das ganzheitliche Anschauen, mir hat das mega gut gefallen an deinem Rebranding, wir kumpeln jetzt ein bisschen hin und her, sorry, das Connecting the Dots, wo du gesagt hast, Sachen nur einzeln anschauen, ergibt in den wenigsten Fällen halt mega Sinn. Und eben, das, was ich eigentlich lange jetzt umschreiben möchte, ist, wenn jemand jetzt sagt, hey, ich brauche einen Messenger-Dienst, sag jetzt mal, und sagt so, also wenn ich jetzt Teams gegenüber von Slack anschaue, finde ich Slack besser, also wir entscheiden uns für Slack. Wenn ich jetzt, sage jetzt mal, irgendwie ein Excel gegenüber einem Spreadsheet, dann nehme ich das Spreadsheet. Und dann hast du ja schon das Problem, dass zwei verschiedene Anbieter hast, oder? Die vielleicht nicht gut miteinander connected. Und wenn du dich wahrscheinlich für Microsoft entschieden hättest, hättest du schon mal das Problem wahrscheinlich nicht gebaut. Also, siehst du das in deinem Umfeld auch oft, dass man dann vielleicht eben wirklich die Einzelsachen evaluiert und sagt, ja, das ist ja vielleicht ein Mühe besser, also nehmen wir das? Oder ist das nicht so ein Problem?
Ja, also es ist vor allem so vor ein paar Jahren wirklich so häufig die Diskussion gewesen. Und ich habe das auch immer schwierig gefunden, genau wie du sagst, so was vergleicht man jetzt überhaupt miteinander? Auch Teams gegenüber Zoom oder Slack.
Ja.
Irgendwie klar, du kannst irgendwie 1-zu-1-Chat oder Messaging miteinander vergleichen. Mhm. Aber halt das Verständnis, dass Teams eigentlich viel, viel mehr ist, das hat häufig gefehlt.
Ja.
Und ich glaube schon, es ist so ein bisschen die breite Palette und auch die integrative Umgebung, wo Microsoft 365 schlussendlich einzigartig macht. Obwohl eben vielleicht für einen einzelnen Use Case gibt es wahrscheinlich das Tool, wo besser ist.
Ja.
Aber halt einfach wieder für eine Unternehmensstrategie oder halt gerade für größere Unternehmen dann einfach nicht sinnvoll ist oder eben wieder nicht nachhaltig ist, am Schluss 15 verschiedene Anbieter zu haben, gefühlt für irgendwelche kleinen Use Cases, wo in M365 einfach mit dabei hast, mega grosse Workarounds musst bauen.
Ja, oder vielleicht halt auch intern vielleicht der Ressourcen bindet, jemand, wo das ja voll. Das Portfolio vielleicht muss überblicken, wo einfach wahrscheinlich wie geil ist, oder? In einem
absolut.
365, ja. Ja. Sehr spannend, aber jetzt haben wir schon mal den Pitch gemacht, wieso wir Microsoft verwenden. Jetzt geht es eigentlich so ein bisschen darum, was machst du? Was sind deine Aufgaben? Wie sind ihr organisiert? Oder? Eben, ich habe es ganz kurz im Intro angesprochen, oder? Wie dein Jobtitel ist, Practice Lead Modern Work. Wo ich den gelesen habe, habe ich jetzt noch nicht genau gewusst, in welche Richtung geht das. Bei der Erklärung dazu schon. Willst du mal die Erklärung abgeben, was du so darunter verstehst?
Ja, sehr gerne. Also ich darf jetzt im Januar dann Head of Modern Work sein mit meinem Kollegen zusammen. Das ist schlussendlich alles, was so ein bisschen in der Schweiz unterscheiden wir eigentlich zwischen eher der technischen Transformation und der Business-Transformation. Das heisst, Business-Transformation ist viel Projektmanagement, Change-Management, die Themen. Und eigentlich im Modern Work-Umfeld gehen wir dann halt wirklich an und schauen, okay, wie können wir die Arbeitsweise in einem Unternehmen nachhaltig verbessern oder nachhaltig digitalisieren, wie immer wir das dann nennen. Und dort nehmen wir dann eben ganz häufig die M365-Palette und schauen, okay, was sind überhaupt eure Bedürfnisse, wie arbeitet ihr zusammen, wie kommuniziert ihr intern. Eben ein klassisches Beispiel gerade bei Konzernen ist irgendwie das Internet oder solche Themen, wo man dann halt die unterschiedlichen Aspekte anschaut. Und von dort aus dann eigentlich uns Schritt für Schritt führen, tasten in die M365-Welt, um dort dann die digitale Zusammenarbeit und Kommunikation können zu verbessern.
M365 ist aber eigentlich immer die Basis. Sag jetzt mal, oder habt ihr nebenzu noch andere Partnerschaften, wo ihr sagt, da passt es vielleicht jetzt weniger? Oder sagt ihr, nein, eigentlich, das ist schon, mit dem können wir eigentlich alles bauen, sag jetzt mal.
Ja, also M365 ist so das Fundament vom Haus.
Ja.
Und es gibt dann für einzelne Themen, wo man sagt, hey, da lohnt sich irgendwie ein Third-Party-Tool noch dazu nehmen, für Governance-Themen oder so, was sich einfach meistens nicht rechnet, das irgendwie individuell nachzubauen.
Ja.
Aber man kommt sehr, sehr weit mit dem M365 und ich sehe auch in den Projekten, eigentlich die wenigsten Unternehmen nutzen die Lizenz schon vollumfänglich. Das heisst, dort setzen wir halt wirklich häufig an und schauen, okay, wie sieht eure digitale Arbeitsplatzstrategie aus und basierend auf dieser Strategie tun wir dann halt eben den digitalen Arbeitsplatz bzw. Snap-Fitness vom digitalen Arbeitsplatz ausbauen.
Wenn wir jetzt auf so ein, ich finde es immer doof, das zu sagen, aber so ein typisches Projekt schaut, meistens sind die trotzdem recht individuell, aber wie gestaltet sich das? Also kommt jemand zu euch und sagt, hey, schau, wir haben jetzt einfach da mal Teams geholt und haben da eigentlich die ganze M365-Suite irgendwie und wissen eigentlich nicht, wie man die anwendet. Oder kommt man schon vorher auf euch zu und sagt, hey, wir würden gerne ein Konzept oder wie gestaltet sich das meistens?
Es gibt beides. Idealerweise kommt man vorher zu uns und dann kann man es quasi gemeinsam super aufbauen. Aber wir sehen jetzt ganz viel, dass Unternehmen kommen und sagen, hey, wir haben jetzt seit 2-3 Jahren Teams im Einsatz, aber eigentlich nützen wir es nicht so richtig.
Ja.
Wir haben nicht wirklich ein Konzept oder eine Strategie dahinter. Und dann tun wir eigentlich die Unternehmen dahingehend beraten, das nach den Best Practices auch wirklich zu nutzen und aufzubauen.
Mhm.
Plus jetzt eben, wie schon gesagt, Copilot ist jetzt eigentlich im 2023 so ein bisschen das Hype-Thema gewesen bei Microsoft.
Mhm.
Und dort merken wir schon auch, viele Unternehmen haben gemerkt, Mist, wir haben irgendwie gar keine Daten-Lifecycle oder gar keine Datenstrategie. Das heisst, wir können eigentlich auch Copilot gar nicht richtig nutzen fürs Unternehmen. Oder wenn wir es nutzen, dann gehen plötzlich Lohndaten oder solche Themen ja. irgendwie an die Mitarbeiter.
Ja, ja.
Und dort helfen dann halt auch wieder Unternehmen eigentlich in dieser schnelllebigen Welt von Microsoft 365 immer am Ball zu bleiben.
Mhm.
Durch das, dass wir halt so viele Unternehmen und auch grosse Unternehmen haben, haben wir halt wie so ein bisschen Multiplikator, wo wir Kunden dann wieder davon profitieren können, dass wir das halt jetzt schon 2-3 Mal gemacht haben bei anderen Kunden.
Mhm. Absolut, ja. Ja, wenn man jetzt das, eben wenn man jetzt das ja anschaut, das ist ein typisches Projekt, oder? Also ich meine, je nach Unternehmensgröße, oder? Die Projekte, die sind wahrscheinlich ja nicht, ja, machen wir rasch einen Workshop, so funktioniert das, sondern eben, wie du sagst, wenn du eben jetzt, sag jetzt mal, Lohndaten willst exkludieren aus irgendwelchen Reports raus oder eben jetzt bei Copilot zum Beispiel, dass dort jetzt nicht irgendetwas erstellt wird aus dem raus, da sind ja auch viele Entwicklungssachen sogar nötig. Wie weit geht eure Arbeit? Also entwickelt ihr auch Sachen oder sind ihr, macht ihr eigentlich das Konzept und sagt, schau, so müsst ihr es noch anpassen, dass es dann eigentlich funktioniert? Oder wie weit geht euch ja?
Nein, wir sind eigentlich ganzheitlich dahingehend. Das heisst, wir beraten Unternehmen strategisch, beraten, aber wir sind auch Implementierungspartner.
Okay.
Das heisst, wir können von dort her den Kunden eigentlich auf dem ganzen Lifecycle oder die ganze Zeit betreuen.
Mhm.
Das Einzige, was wir nicht machen, ist Dynamics 365, CRM und ERP. Aber sonst eigentlich alles, was damit einhergeht, von Azure-Infrastruktur, Teams-Telefonie, dann, wie du auch eingangs schon gesagt hast, mit Power Apps oder Power BI,
mhm.
Azure Data Lakes für die ganze Datenauswertung. Also wirklich, das ist halt das Coole, dass wir so eine grosse Belegschaft haben.
Ja.
Durch das haben wir halt auch auf den einzelnen Gebieten unsere Expertinnen. Und es macht auch mega Spass, irgendwie so Kunden über einen längeren Zeitraum dürfen zu begleiten und eben nicht nur einen Workshop machen, sondern so wirklich gemeinsam die Reise zu gehen.
Wenn man jetzt so schaut, wie so eine Reise kann aussehen kann, wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, meistens, ich habe das auch, dass der Kunde auf einem zukommt und sagt, das ist mein Problem. Wenn man dann ein bisschen genauer drauf schaut oder das mal ein bisschen anfängt zu analysieren oder ein Audit irgendwie macht, merkt man vielleicht, ja, das ist vielleicht das Problem, aber nicht das Einzige. Oder vielleicht ist das nicht einmal ein Problem. Vielleicht hat es noch jemand anders eigentlich und dann muss man irgendwie dort beraten. Wie geht ihr vor? Habt ihr irgendwie eine Methodik, dass ihr sagt, hey, lass uns zuerst zusammen irgendwie Interviews führen mit den Leuten oder mit den Abteilungen, um herauszufinden, wo sind Pain Points? Oder gibt es da irgendetwas, wenn ihr vorgeht?
Ja, also was wir für uns intern haben, ist halt so eine Maturitätseinstufung.
Ja.
Das heisst, wir schauen eigentlich mit dem Kunden, wo befindet er sich auf dieser Maturitätsskala auch. Was machen andere Kunden, die auf einem ähnlichen Stand sind?
Ja. Ja.
Und von dort aus dann eigentlich auch halt eben ein bisschen die Schwarmintelligenz breiter können, so ein bisschen Messgrösse geben. Und von dort aus haben wir dann natürlich, je nachdem, welchen Service der Kunde möchte beziehen, haben wir unsere Best Practices von Interview-Fragen zu machen, technische Readiness, wo man einfach mal irgendwie so einen Tenant-Health-Check macht, wo man schaut, ey, haben wir irgendwie ein Oversharing oder haben wir irgendwelche Best Practices aus Security- und Compliance-Gründen nicht eingehalten.
Ja, ja.
Da gibt es natürlich auch da wieder mega vielfältig M365, aber ist halt mega wichtig, dass das Fundament dann sauber steht. Aber ich glaube, das kann man schon relativ gut rausgespüren, auch in den Gesprächen mit den Kunden, wo befinden sie sich aktuell auf der Reise.
Ja.
Und ich sehe dort uns halt als Beratungsfirma dann auch quasi der Pflicht, zum zu sagen, hey, wenn das willst du machen, das ist cool, aber eigentlich müsstest du zuerst noch A, B und C machen. Dann hat der Kunde immerhin die Möglichkeit zu entscheiden, ja oder nein.
Unbedingt, ja. Ja.
Aber halt wirklich, dass man das so als ganzheitliche Reise anschaut.
Mhm. Wenn wir jetzt bei dem Term Reise bleiben eigentlich, oder? Wie begleitet ihr, oder gibt es Kunden, die ihr eigentlich laufend begleitet? Oder? Also ich meine, das Einführen ist das eine, macht wahrscheinlich auch Sinn, irgendwie regelmäßig mal wieder zu schauen, ist das noch alles gut oder sind da irgendwie historisch neue Sachen dazugekommen oder irgendwie eben Third-Party-Sachen reinkommen, die vielleicht jetzt irgendwie das Ökosystem könnten stören, wie auch immer, oder vielleicht sogar ein Problem verursachen. Gibt es so etwas oder ist es wirklich mehr projektbasiert, um zu sagen, hey, komm, wir bringen euch wieder auf einen sauberen Stand oder gibt es auch etwas, so, das dauerhaft begleitet?
Nein, was mega schön ist und wo wir auch sehr stolz sind, wir haben eine Wiederbeauftragungsrate von knapp 90%.
Sehr schön, ja.
Das heisst, unser Ziel ist wirklich auch, unsere Kunden langfristig und eben nachhaltig können zu begleiten. Mhm. Das heisst, klar gibt es irgendwie die Projektzyklen, aber häufig halt dort wirklich dann auch Folgeprojekte, wo man kann sagen, okay, jetzt haben wir das abgeschlossen, jetzt können wir eigentlich im nächsten Schritt beispielsweise die ganze Employee Experience angehen, mit Microsoft Viva, wo man sagt, okay, jetzt haben wir so wieder digitale Arbeitsplatz mal basic haben wir gemacht und jetzt sind wir eigentlich bereit für die nächste Stufe auf dieser Reise. Und durch das ist natürlich am schönsten und ich glaube, dort können wir dann auch bestmöglich unsere Mehrwert liefern, wenn wir dort dann wirklich halt auch Folgeprojekte können zusammen realisieren.
Mhm. Jetzt reden wir ja eigentlich hauptsächlich von Tools. Tools sind das eine, die richtigen zu haben. Ich habe jetzt meine Erfahrungen, die ich gemacht habe mit verschiedenen Kunden, gewisse Sachen immer wieder ein bisschen festgestellt, dass die toolmässig meistens eigentlich ganz okay aufgestellt sind. Aber zum Beispiel Meetingkultur ist für mich, ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich staune immer wieder, dass das nicht das grösste Thema ist, weil ich staune wirklich, wie viele Ressourcen das dort in den Bach abgehen eigentlich, wenn man das würde richtig machen. Es geht ja so ein bisschen Hand in Hand bei euch, oder? Also, ich meine, eben, das Tool einführen ist ja etwas, aber es gibt ja dann auch Prozesse dafür. Wie viel könnt ihr, dürft ihr dort dann eigentlich unterstützen? Weißt du, also, dass ihr sagt, eben, das Tool hätten wir, vom Prozess her wäre das so. Und nachher ist ja dann vielleicht nicht schwarz und weiß, dass jetzt irgendwie, sag jetzt mal, eben, wie ein Meeting stattfindet, ganz weit weg ist. Also, gibt's Fälle, dass ihr sogar so tief reingeht, oder?
Ja, absolut. Also, wir machen heute fast kein Projekt mehr ohne Change Management.
Ja.
Also eben die Business Transformation, die ich vorher angesprochen habe, wo ein sehr wichtiger Teil auch bei uns in der Schweiz ist, ist, glaube ich, wirklich ein mega wichtiger Punkt, weil schlussendlich das, was wir machen, sind eigentlich Organisationsprojekte. Es ist zwar häufig an der IT aufgehängt, auch wenn das vielleicht nicht immer der beste Fall ist, aber wie du sagst, es geht eigentlich darum, die technische Einführung ist das eine und meistens, das ist nicht der grosse, die grosse Knacknuss, sondern die grosse Knacknuss ist irgendwie, Mitarbeitenden können die Gründe mitzugeben, wieso machen wir jetzt den Change, wieso soll man überhaupt auch den Weg einschlagen und dann halt wirklich die Anpassung vom eigenen Arbeiten tagtäglich. Das ist eine mega grosse Herausforderung und ich glaube, das merkt man auch immer selber. Hey, stellst du wahrscheinlich auch selber fest, dass mir gerade so jetzt eben Copilot im Einsatz. Es ist wirklich am Anfang anstrengend, daran zu denken, hey, ich habe doch da eigentlich nur eine künstliche Intelligenz, die mich unterstützt, dass ich in meinem Arbeitsprozess mich eigentlich anpasse und neu so arbeite.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch meistens der Punkt, wo die meisten Unternehmen scheitern, weil sie zu wenig in die nachhaltige Einführung oder zu wenig ins Change Management investieren.
Mhm.
Unabhängig, ob das interne oder externe Ressourcen sind, aber ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg, dass dann auch wirklich das gelebt wird und gebraucht wird.
Ja, finde ich sehr schön, eben, dass du das auch so feststellst, auf jeden Fall. Ja.
Wenn ich da noch ganz kurz ergänze, es gibt, Microsoft macht auch immer so einen Work-Trend-Index.
Mhm.
Und dort ist auch rausgekommen, eigentlich die grösste digitale Last sind Meetings. Also eigentlich Meetings sind der Produktivitätskiller Nummer 1.
Ja.
Und wie du sagst, ich glaube, das wird viel zu wenig auch visibel gemacht, was bedeutet das überhaupt, wenn man jede Woche das 20. Höhe in einem Meeting hockt für 2 Stunden, dass man einfach auch das sich immer wieder kritisch hinterfragt und überlegt, hey, wie können wir überhaupt unsere kulturellen Wandel vorantreiben, dass man ja nicht irgendwie die Leute einfach nur im Meeting steckt, dass man jetzt ein Meeting gemacht hat, sondern vielleicht auch mal mit einer Nachricht oder einem halbstündigen Meeting oder wie auch immer. Ich glaube, das ist wirklich ein
ja, voll. Ich habe diesbezüglich habe ich irgendwie recht gute Lehrer gehabt, damals bei Ricardo.ch, wo ich gearbeitet habe. der hat uns unsere Kalender rein, also eigentlich jedem Mitarbeiter eigentlich einen Stundenlohn hinterlegt. Und wenn wir in den Meetings sind, auch angezeigt, was das kostet, das Meeting. Das hat für mich in den jungen Jahren eigentlich schon relativ gleich mal so ein bisschen die Augen aufgetan. So, das ist ein teures Meeting, dass wir da uns austauschen. Was nicht heisst, dass Austausche nicht mega wichtig sind. Manchmal ist es wirklich einfach etwas vom Wichtigsten, dass man sagt, hey, komm, wir hocken doch erst zusammen, 15 Minuten auch irgendwie Dailies oder so. Anstatt jetzt, dass irgendeiner wieder in einer Viertelstunde ein Mail schreibt, wo irgendwie viel zu lang ist, wo die Leute auch noch lesen müssen. Aber trotzdem halt auch zu sehen, dass man einmal da fürs Meeting absagen, wenn man irgendwie optional eingeladen wird oder sagt, so, du, das betrifft mich gar nicht. Aber ich habe auch schon festgestellt, dass das die Leute ein bisschen vor den Kopf stoßt. Also ich habe auch in anderen Unternehmungen, wo ich geschafft habe, bin ich der gewesen, der sehr oft Meetings ablehnt und sagt, du, betrifft mich nicht oder schick mir einfach ein Update nach dem. Aber ich glaube, das muss man wirklich so ein bisschen als Kultur haben in der Unternehmung, um auch zu wissen, es ist nicht einfach Meetings reinhocken und nichts machen, sondern es sollte ich auch wirklich brauchen oder deren Mehrwert bieten. Aber ja, ist schwierig halt, ja.
Ja, absolut. Aber ich glaube, es ist, wie du sagst, schlussendlich, idealerweise kann man die Daten dann auch mal visibel aufzeigen.
Voll.
Ja. Auch dort eben, auch nein, ist ein bisschen Werbung Richtung Microsoft Viva, aber Viva Insights liefert dann eben genau die Tools, dass zum Beispiel ein Vorgesetzter auch sieht, hey, wie sieht Meetingkultur in meinem Team aus. Und ich glaube, sobald man es irgendwie schafft, ich meine, das ist ein mega cooles Beispiel, zum zu sagen, hey, das Meeting kostet jetzt pro Stunde so und so viel, 100 oder gar 1000 Franken, wie auch immer, wie viel dabei sind.
Ja.
Ist es das wert, dass wir das investieren oder nicht? Ich glaube, wenn man so ein bisschen das Mindset auch kann verankern, ich glaube, dann geht man auch viel bewusster in die Meetings. Und wenn man dann dabei ist, dann kann jede und jeder seinen Mehrwert dazu beitragen.
Sicher, ja. Aber ich meine, meistens ist es ja nicht so, dass die Zahlen abschrecken soll, sondern einfach das Bewusstsein, dass das Meeting nicht gratis ist für die Unternehmung. Das, finde ich, hilft schon den meisten Leuten zu merken, aha, okay, ja, das ist nicht einfach ein Zusammenhöckchen, eine Stunde oder eine halbe Stunde.
Ja, mega.
Ja, ja.
Und gleichzeitig dann eben auch mal bewusst, hey, es ist okay, wenn man in einer grösseren Runde auch mal einen Kaffee trinkt oder länger Mittag macht oder
voll,
wie auch immer.
Voll.
Dass es das auch braucht, aber ich glaube, es ist wirklich das Bewusstsein, wo du auch sagst, dass man bewusste Entscheidungen kann treffen.
Ja, weil was auch nicht dürfte sein, dass du sagst, jetzt lade ich die Leute ein und nachher siehst, das ist ein bisschen teuer und nachher gewisse Leute, die es bräuchte, nicht einladest. Das wäre richtig kontraproduktiv.
Mega, mega.
Aber eben ist wahrscheinlich dann so ein Fall, wie du es auch visualisierst vielleicht. Eben bei einer Einladung zum Beispiel, dass du sagst, hey, eben kostet so viel, dass du nicht vielleicht sagst, willst du wirklich so viele Leute einladen, dann ist es vielleicht wirklich so ein bisschen, dass du ein bisschen zurückgehalten bist und dort wäre es sehr schade, wenn Informationen irgendwie halt zwischen runter würden gehen, logischerweise.
Ja, und ich glaube, viel kann man auch mit ganz kleinen Sachen machen, mit so Meeting-Policy, dass man eine klare Agenda vorgibt, sagt, was ist das Ziel vom Meeting.
Ja.
Und wie du sagst, ich glaube auch einfach eine Kultur schafft, wo man dann sagt, hey, es ist okay, wenn ich einmal das Meeting absage, das hat nicht gegen dich, Adi, persönlich zu, sondern ich kann jetzt einfach nichts dazu beitragen. Ich glaube, so kann man sich dann Schritt für Schritt dran tasten, dass das hoffentlich besser wird.
Voll. Ich bin übrigens gerade letztens bei einem Kunden, der die Meeting Policy hat. Ohne Agenda werden Meetings einfach abgelehnt. Habe ich cool gefunden, muss ich sagen.
Mega.
Ist super gewesen, habe ich wirklich müssen sagen. Finde ich, sollte dazugehören, dass man wirklich so sagt, willst du das wirklich absenden ohne Agenda? Die Leute können auch absagen. Habe ich cool gefunden.
Ja, das ist mega cool.
Ja. Jetzt sind wir gerade so ein bisschen auch bei den Kundenbedürfnissen und eben was vielleicht die Leute auch brauchen. Ihr seid ja ganz nah bei den Kunden. Ihr habt einfach die Abhängigkeit, sage ich jetzt mal, Abhängigkeit, aber auch den Vorteil von der Microsoft-Palette, sage ich jetzt mal. Ihr steht ein bisschen dazwischen. Da kommt irgendwie mal ein Kunde und sagt, hey, aber das wäre doch noch cool, das wäre noch cool. Und ihr selber könnt das eigentlich nicht einfach entwickeln, oder? Ihr könnt es implementieren. Ich habe gesehen, du hast ja auch mit dem Microsoft MVP hast ja du auch einen sehr direkten Draht eigentlich zu Microsoft selber. Wie findet der Austausch statt? Oder weißt du, wie findet das statt, wenn ihr Ideen bekommt und Microsoft das meldet? Sagt sie, ja, das nehmen wir jetzt mal als Task auf und wir setzen jetzt irgendeinen um, oder? Ja.
Ja, mega. Also, zum einen, das Coole, eben als Microsoft MVP, habe ich immer wieder Austausch direkt mit der Produktgruppe in Seattle, Redmond oder wo auch immer sie dann hocken. Das heisst, von dort kommt man so komme ich schon ein bisschen vorher mit, über was steht auf der Roadmap an. Wir werden auch regelmäßig als MVPs befragt, was unser Feedback zu dem ist. Also ist das etwas, was Kunden wirklich wollen oder nicht? Mhm. Und ganz schön, das funktioniert natürlich nicht immer, aber wir haben jetzt auch erst gerade einen Fall gehabt beim Kunden, wo unbedingt das Feature hat wollen, auch eine gewisse Grösse gehabt, durch das natürlich auch eine gewisse Relevanz. Und dort haben sie wirklich auch geschafft, über Produktgruppen, dass sie das Feature aufgenommen haben, dann entsprechend die Roadmap eingespielt haben und durch das dann halt jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten dann auch released wird.
Cool.
Von dem her, ich glaube, die Nähe zu der Microsoft ist mega wichtig für uns, dass wir so ein bisschen wissen, was kommt oder was bahnt sich ein bisschen an und gleichzeitig auch ja, eine coole Möglichkeit für Kunden, dass man dort natürlich auch gewisses Feedback könnt zurückspielen. Mhm. Natürlich auch wissen, dass nicht jedes einzelne Feature dann kann umgesetzt werden. Das ist
klar, sind ja auch nicht die einzigen wahrscheinlich, die bisher meldet.
Genau, hat, richtig.
Ja, schön. Wie ist es zu dem gekommen? Oder was genau versteht man unter einem Microsoft MVP? Wie ist das, bist du dazu gekommen?
Ja, das Microsoft MVP ist ein globales Netzwerk von Microsoft. Es sind 3000 weltweit. Mhm. Da in der Schweiz sind es gesamthaft, glaube ich, 40. Jetzt in meinem Bereich sind wir das fünfte, also M365 Apps und Services. Und man wird eigentlich Microsoft MVP, dem, dass man nominiert wird. Das heisst, entweder von einem Microsoft-Mitarbeitenden oder von einem anderen MVP.
Ja.
Und dann muss man eigentlich all seine Tätigkeiten, die man für die Community gemacht hat, eintragen. Und dann kommt das in so einen Evaluierungsprozess rein, wo dann entschieden wird, ob man den Titel darf in ein Jahr tragen oder nicht. Und dann wird es eigentlich immer im Juni wieder ein Renewal stattgefunden, wo dann geschaut wird, okay, was ist im letzten Jahr?
Ja,
was habe ich eigentlich geleistet für die Community?
Ja. Ja.
Aber bin sehr stolz gewesen, als ich jetzt vor einem Jahr den Titel annehmen durfte, weil es so ein bisschen, sag mal, ein Ritterschlag ist für Consultants im Microsoft-Umfeld.
Ja, sehr schön, ja. Das ist, eben, ich meine, es ist ja auch immer eine Genugtuung für die Arbeit, die man leistet. Finde ich cool, dass man das auch so ein bisschen, auch so würdigt, sage ich jetzt mal, auch von einer Unternehmung wie Microsoft, oder? Weil es ist eigentlich, man könnte einfach sagen, ja, ihr profitiert von uns, aber eben, es ist auch wirklich ein bisschen eine Würdigung, ja.
Ja, mega. Und was auch mega cool ist, ich gehe jetzt auch im März wieder, gibt's den MVP Summit quasi im Hauptquartier bei der Microsoft in Redmond.
Ja.
Und dann ist es auch mega spannend, halt von der ganzen Welt dann die MVPs dürfen zu treffen und so ein bisschen auszutauschen. Und ist einfach mega cool, weil alle haben ein ähnliches Mindset und das ist schon sehr bereichernd und mega lehrreiche Tage.
Ja. Ich habe ganz am Anfang noch angesprochen, wenn jetzt du gerade vom Mindset redest, oder? Eben dein Personal Branding, das du gemacht hast, jetzt das Jahr, eben, ich habe das angeschaut, eben, du hast auch recht viel Content entwickelt dort drauf. Wie ist es zu dem gekommen? Also weißt du, was hat dich getrieben, jetzt eigentlich als Angestellter, ein Personal Branding für dich zu machen? Was motiviert dich da?
Ich muss ganz kurz überlegen, aber ich glaube, ich habe vor 2-3 Jahre so meine Webseite selber fangen aufbauen, bis noch ein bisschen mit der Mediamatik-Erkenntnis.
Hast du alles von mir gelesen?
Ja, genau. Zum Glück hast du die Webseite nicht gesehen.
Ja, dann bin ich ein schlechter Lehrer.
Ja, genau. Nein, aber ich glaube, das, was mich bewegt, ist schlussendlich, sind wir in einem People-Business. Das heisst, ich glaube, ich als Einzelperson kann Unterschied machen für meine Kunden. Mhm. Gleichzeitig funktioniere ich nicht oder kann ich nicht gut arbeiten ohne das Team, das wir haben bei Campana und Shot.
Genau.
Aber eigentlich meine Hauptmotivation ist auch so ein bisschen verbunden mit dem MVP Status, wo ich einfach noch meinen persönlichen Blog haben wollte, aufrechterhalten, wo ich das Wissen ein bisschen langlebiger kann sichern kann, wie jetzt auf LinkedIn, wo es relativ kurzlebig ist.
Ja.
Und ich einfach gemerkt habe, eben jetzt auch so ein bisschen durch, also mit Connecting the Dots ist schon meine Hauptaussage, unterschiedliche Punkte miteinander können zu verbinden. Das heisst, ich mache auch eher die provokative Aussage, viel sagen, nimmt die Arbeit nicht nach Hause. Mhm. Aber was ist, wenn eigentlich du es bewusst mit Hause nimmst, dass du auch ganz bewusst die Entscheidungen wieder kannst treffen, dass ich mir zum Beispiel jeden Morgen die Freiheit nehme, dass ich in den Sport gehe und vielleicht später wie andere anfangen zu arbeiten oder andere eher am Abend länger arbeiten, dass einfach alles ein bisschen miteinander verbunden ist und man auch davon sehr viel kann profitieren. Mhm. Und dort habe ich mir einfach zum Ziel gesetzt, zumindest wie ich für mich mein ideales Leben sehe. Es muss nicht für jeden gleich sein. Mhm. Aber das so ein bisschen weiterzugeben.
Ja, mir hat halt der ganzheitliche Ansatz noch gut gefallen von dir, oder? Weil ich kenne, ob jetzt das im Business ist, ob das im Privaten ist, sonst auch irgendwie bei Themen, dass man eben immer so ein bisschen das Inseldenken hat. Und das ist dir wichtig. Und sag jetzt einfach in deinem Fall, sag jetzt mal Sport, wo dir ja sehr wichtig ist, wenn du jetzt nur würdest über Sport reden, oder? Und sagst, ja, hey, Sport brauchst und dann funktioniert alles. Ist ja einfach ein Teil davon, oder? Ich meine, am Schluss gibt's noch Ernährung, mentale Gesundheit, die halt auch mega mit Sport zusammenhängt, aus meiner Sicht. Das finde ich auch immer lustig, wenn ich irgendwie Leute sehe, die sagen, sie wollen mentale Gesundheit etwas machen, aber eigentlich keinen Sport machen. Und Sport heisst nicht Hochleistungssport oder so viel wie du irgendwie im Fitness bist, sondern es kann ja einfach sein, dass du jeden Tag vielleicht irgendwie 20 Minuten oder so an der frischen Luft gehst, laufen. Und das finde ich so lustig eben, dass man manchmal dann wirklich so ein bisschen das Inseldenken hat und halt logischerweise sich spezialisiert auf diesen Bereich, aber manchmal so wie das andere durch das ausblenden. Und das hat mich jetzt bei deinem Auftritt eigentlich wirklich, hat mir noch gefallen, oder? Dass du es eigentlich wie ganzheitlich anschaust. Auch in einem, eben, ob das Business-Kontext ist, aber auch geschäftlich, Business-Kontext oder auch privat natürlich.
Danke. Das freut mich auf jeden Fall zu hören, weil ich glaube, es ist wirklich so, ich habe das auch für mich auch selber festgestellt gehabt, dort. Ich habe Teilzeit studiert, habe gleichzeitig noch 80% gearbeitet, also relativ hohe Arbeitslast gehabt.
Ja.
Und habe neben zum Beispiel den Sport angefangen vernachlässigen.
Das ist immer das Erste, glaube ich.
Genau, wo ich dann aber einfach gemerkt habe, eigentlich, das kann es nicht sein, ja. Weil theoretisch habe ich mehr Zeit zum Lernen, aber faktisch leiste ich weniger.
Genau.
Und habe dann einfach gemerkt, es geht mir als Gesamtperson und eigentlich in jedem einzelnen Bereich besser, wenn ich mir bewusst Zeit nehme für den Sport. Mhm. Durch das bin ich leistungsfähiger im Geschäft, durch das bin ich leistungsfähiger in der Schule und bin auch belastbarer in der Beziehung, wo dann halt auch wieder alles miteinander zusammenspielt. Eben wenn du irgendwie Stress mit dem Freund oder mit der Freundin hast, dann bist du vielleicht im Business-Kontext auch nicht gleich belastbar oder bist nicht gleich motiviert zum Sport gehen. Und darum, eben, ich glaube, wie du sagst, es gehört alles miteinander zusammen.
Mhm.
Und ich habe für mich einfach gemerkt, dass ich überall alles brauche, dass ich für mich zufrieden bin. Und das ist das, was ich so ein bisschen transportieren
will. Ja. Ja, aber finde ich sehr schön, dass eben das wirklich mal gesamtheitlich anschaut. Das eben hat mir jetzt auch gefallen. Auch wenn ich nicht alles, eben bei mir ist es auch so, Sport geht leider als erstes immer mal drüber, aber wenn es sehr, sehr streng wird und dann merke ich halt einfach, dass mir wirklich auch schlechter geht. Oder wenn du dann Stress hast und kein Ventil mit Sport, ist es einfach irgendwann auf lange Sicht einfach auch gefährlich.
Mhm.
Und eben, ich meine, alles Körperliche, was dazukommt, dass man halt auch vielleicht eher krank wird und alles Mögliche, das auf dem gar nicht zu reden. Oder? Das,
absolut.
Ja, ja. Jetzt haben wir schon eigentlich ein bisschen über das Private, aber ich habe noch eine so Frage, so ein bisschen, wo Richtung Business geht. Du bist jetzt noch nicht so lange eben bei Campana & Schott, aber wenn du jetzt so ein bisschen schaust in deine Unternehmungen, wo du gewesen bist, auf was bist du stolz, in die Unternehmung hineingebracht zu haben?
Ich probiere, möglichst nicht betriebsblind zu sein oder probiere eigentlich viele Sachen möglichst neu zu denken oder auch anzusprechen zumindest, dass man darüber diskutiert, auch wenn dann nicht alles umgesetzt wird.
Mhm.
Aber es macht mich schon stolz, beispielsweise jetzt ab Januar sind wir auch Sponsor vom Frauen-Eishockey-Team vom EVZ.
Mhm.
Und das ist für mich so eigentlich auch wieder die perfekte Mischung, weil es passt perfekt mit dem Wert von Campana & Schott überein. Es ist ein wichtiges Thema, es passt für Women in Tech, dass wir bewusst Frauen dort fördern. Es passt Sport und Consulting, hat irgendwie mega viel Parallelen. Und dort irgendwie Sachen vielleicht probieren, anders oder neu zu denken, wo vielleicht nicht jede oder jeder so sieht, klingt mir natürlich nicht immer gleich gut oder gibt auch ganz viele gescheite andere Köpfe auf dieser Welt. aber zumindest das probieren oder den Anspruch zu haben, vielleicht gewisse Sachen einfach mal auszuprobieren. Und im schlimmsten Fall merkt man, dass es nicht funktioniert hat.
Schön. Hast du im Business-Kontext noch etwas, wo du unbedingt loswerden willst oder ergänzen, und sonst würden wir dann langsam ins Cooldown hineingehen?
Hey, nein, ich glaube, wirklich offen sein für die ganzen Themen und wie wir schon gesagt haben, Change Management nicht vernachlässigen. Ich glaube, auch mit der ganzen künstlichen Intelligenz, die kommt, müssen wir schaffen, die Mitarbeitenden mit auf den Weg zu nehmen, dass wir das Bestmögliche daraus raus machen können.
Ja, und ich nehme auch an, wenn ich da dir das Schlusswort reingehen darf, vielleicht auch proaktiv, oder? Ist wahrscheinlich das anschauen, oder? Weil viele sagen so, ja, vielleicht ein Hype, lassen wir es noch ein bisschen laufen. Aber man sieht so jetzt, du hast kurz vorher angesprochen mit so Data Lake und allem Möglichen, oder? Big Data haben auch viele gesagt, eine Zeit lang so, ja, das ist noch ein bisschen ein Hype, da schauen wir mal zu. Wenn man in dieser Zeit schon ein bisschen Daten gesammelt hätte und strukturiert gesammelt hätte, wäre es wahrscheinlich an einem besseren Ort, als man ist. Wahrscheinlich das Proaktive ist wahrscheinlich auch das, was ihr plädiert, oder?
Ja, absolut. Ich zitiere dort immer gerne den Studiengangsleiter am Infotag, der gesagt hat, digitale Transformation kann man nicht aufhalten, man kann sie nur mitbestimmen. Mhm. Und ich glaube, das ist sehr zieltreffend, weil man kann es mitbestimmen, aber kommen wird so oder so. Und dann kann man entweder Spiele mitspielen oder nicht.
Das ist sehr schön, ja. Ja, jetzt beim Cooldown geht es ein bisschen auch noch ins Private rein. Wir haben ja vorher schon ein bisschen geredet, oder, dass wir das nicht schwarz und weiß trennen. Darum sind wir auch schon ein bisschen in dem Thema drin. Wir haben ja kurz das angesprochen. Wenn du den Term hörst, Work-Life-Balance, was bedeutet das für dich? Ist das zu fest trennt oder was verstehst du darunter?
Nein, gar nicht. Für mich ist Work-Life-Balance sehr viel mit Flexibilität zu tun. Es ist voll okay, wenn ich Tage, Wochen oder auch mal Monate habe, wo ich mega viel arbeite. Mhm. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass es dann irgendein ist, auch wieder umgekehrt ist oder dass es auch okay ist, wenn ich dann mal um 3 Body gehe, wenn schönes Wetter ist. Ja. Und ich glaube, ich probiere das nicht zu stark schwarz-weiß zu sehen, sondern einfach den Moment dann bestmöglich zu akzeptieren und dann Freude daran zu haben, dass jetzt eine grosse Auftragslast da ist und wir ein cooles Projekt machen kann. Mit dem Wissen, hey, es kommen auch wieder andere Zeiten, wo es dann anders wird sein.
Mhm. Ja, finde ich sehr schön. Eben vor allem auch mit der Flexibilität, die du gesagt hast. Was ich ein bisschen feststellen ist, dass wir, ich glaube, das ist nicht nur bei uns in der Schweiz so, aber wir sind noch prädestiniert dazu, weil wir auch ein bisschen ein zurückhaltendes Volk sind aus meiner Sicht. Erfolg oder Projekterfolg, die man hatte, dass man die auch ein bisschen zelebriert, feiert. Und feiern heisst nicht nur, weiss auch nicht, riesen Apero und so nachher machen, sondern vielleicht halt auch, eben vielleicht mal sich auch dann können, etwas rausnehmen, dass man sagt, du, schau, jetzt haben wir da einen riesen Sprint hingelegt, jetzt wird es mal ein bisschen kürzer. Oder halt einfach auch mal mit den Leuten, die im Projekt drin sind, denen Danke zu sagen. Das merke ich mega oft, dass das, manchmal auch ein bisschen vergessen geht. Dass wir eigentlich hinsäckeln bis zum Ziel und ja, jetzt gehen wir
gerade weiter.
Und es ist auch wichtig, dass es weitergeht. Aber irgendwie, ja, eben die Anerkennung, eben, die wir jetzt vorher gehabt haben, beim MVP Award eigentlich, oder? Finde ich halt einfach, das fehlt manchmal ein bisschen.
Hey, mega. Aber mir geht es manchmal auch so, glaube auch, dass man einfach mal schon nur für sich persönlich zurückschaut und
mega, ja.
Was hat man erreicht. Ist zwar ein bisschen klischeehaft, aber mega Fan davon, Ende Jahr zu schauen, was habe ich in diesem Jahr erreicht und mache so ein Vision Board für mein nächstes Jahr. Mhm. Und dann wird einem wieder so ein bisschen bewusst, was alles in so einem Jahr möglich ist, positiv, ja, negativ. Und ich glaube, das ist mega wichtig, gemeinsam Erfolg zu feiern, auch da wieder beim Sport. Mhm. Freude zu haben, wenn man gewinnt. Und dann kann man am nächsten Tag wieder trainieren, aber einfach auch den Moment mal geniessen.
Finde ich auch sehr gut. Mache ich auch immer noch mit, eben, schreibe mir auf, wie das Jahr war, so ein bisschen Highlights, Lowlights. Was hätte man können besser machen und mir dann logischerweise etwas aus dem Ziel abzuleiten fürs nächste Jahr. Weil ich finde es halt einfach auch wichtig, weil wenn man einfach, sag jetzt mal, vor sich hinlebt, hat man natürlich einfach das Problem, dass man irgendwie Gefahr hat, dass man vielleicht einfach wirklich in ein Hamsterrad reinkommt und wenn dich jemand fragt, hey, wie ist das Jahr gewesen? So, ja, ich weiss eigentlich nicht. Das finde ich halt eigentlich schon noch krass, weil ich meine, du hast ein Jahr gehabt, wo du wahrscheinlich sehr viel erlebt hast. Also eben Positives und Negatives. Und ich finde es schon noch wichtig, dass du das ein bisschen reflektierst und vielleicht nächstes Jahr dann vielleicht ein bisschen weniger negative Sachen hast. Oder zumindest das, was du kannst beeinflussen, weniger negativ ist.
Ja, absolut. Und wie ich es auch schon ein paar Mal gesagt habe, geht es, glaube ich, viel auch darum, einfach wieder sich für gewisse Sachen bewusst zu sein,
ja,
zu arbeiten.
Ja.
Wenn es etwas ist, was einem nervt, dann kann man es entweder bewusst ändern oder man akzeptiert es dann zumindest für sich selber.
Genau, ja, ja.
Oder hat eben auch wieder bewusst sein, hey, Adi, geiles Projekt gemacht oder cooler Projekterfolg und dann auch stolz auf dich zu sein. Und ich glaube, da kann man dann auch wieder viel Energie draus zehren, wenn es dann mal härtere Tage gibt.
Voll. Jetzt haben wir noch zwei Fragen. Die zweitletzte Frage ist, hast du irgendeine Empfehlung, wo Richtung Medien geht, ob jetzt das Buch, Musik, Podcast, Serie ist, muss jetzt auch nicht unbedingt businessrelevant sein, aber irgendetwas, wo du gerade in den letzten Wochen oder irgendwie, wo du einfach sagst, das bleibt mir, ist mir irgendwie geblieben.
Ja, also ich höre sehr gerne Podcasts. Zum einen Urmeer-Podcast, ja, kennen sicher viele. Was ich auch immer mega inspirierend finde, ist Hotel Matze.
Mega.
Falls du das auch kennst, wo ich einfach mega viel daraus kann profitieren, irgendwie von anderen Leuten zu hören, wo man sonst nur Berührung hat oder ganz aus einem anderen Bereich kommt. Ich finde das so spannend, anderen Menschen können zuzuhören, was sie so bewegt oder was so ihre Hot Topics sind im Tag oder wie sie. Matze hat ja dort auch sehr gutes Fragetechnik, um dort in die Köpfe reinzuschauen. Auch hat jetzt den Podcast mit Felix Lobrecht oder so, habe ich sehr spannend gefunden.
Ja.
Irgendwie nach außen mega erfolgreich, aber gegen innen halt gleich wieder mit gewissen Sachen zu kämpfen. Und das finde ich sehr inspirierend.
Ja, finde ich schön, dass du das sagst. Ich habe UMR früher sehr viel gehört. Jetzt bin ich eigentlich wirklich mehr Fan von Hotel Matze. Und das ist gerade vielleicht ein bisschen diese Personal Branding rein. Mich dunkt's nur Business-Kontext ist dann vielleicht auch einfach der Scheinwerfer nur auf das. Das hat mich ein bisschen auch verstören. Obwohl logischerweise das Konzept ist von dem Podcast. Und bei Hotel Matze kommst du recht viel halt dann noch so ein bisschen Persönliches mit, über auch psychologisch irgendwie, wo es die Leute strugglen und auch Leute halt eben, wie du sagst vorher, auch aus dem Showbusiness, wo kannst jetzt nicht vergleichen, ihm sein Tag und mein Tag, aber trotzdem kann man vielleicht über die gleichen Sachen unsicher sein oder irgendwie selber ein bisschen zerbrechlich sein bei gewissen Sachen oder vielleicht damals zu wenig selbstbewusst sein, wie auch immer. Das finde ich, habe ich dort, finde ich das fast noch ein bisschen ganzheitlicher und finde ich von dem her auch einen mega coolen Tipp. Und bei OMR lasse ich meistens einfach situativ rein, wenn ich gerade sehe, ah,
cooler Gast,
ja, definitiv. Ja. Die letzte Frage ist zwar wahrscheinlich schon fast beantwortet, wenn jemand mit dir Kontakt aufnimmt, wie macht man das am besten?
Am besten LinkedIn.
Tatsächlich, hätte ich fast nicht gedacht.
Genau, aber auch sonst, ja, aber ich glaube am einfachsten ist LinkedIn.
Ja. Ich werde sicher noch in die Show Notes rein, deine Kontaktdaten tun, also die Webseite kann ich sicher noch, oder eben
gerne
LinkedIn-URL. Und ja, an dieser Stelle bleibt mir nichts mehr anderes übrig, um dir Danke zu sagen für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spass gemacht.
Ja, danke vielmals, dass ich auch da sein durfte. Hat mich sehr gefreut, dich nach diesen Jahren mal wieder persönlich zu treffen.
Sehr gerne.